Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Krieg in der Ukraine steht im Zentrum des Winterheftes der Kulturzeitschrift Lettre. Frank Berberich, Gründer und Chefredakteur, war bei mir im Studio. Krieg und Frieden heißt die aktuelle Nummer und tatsächlich geht es ausführlich um Tolstoi. Ich wollte von Frank Berberich zuerst wissen, wie sich der Schwerpunkt seines Heftes gestaltet.
Das ist eine Versammlung von 4 Texten. Ein Text zum Thema Gewalt und der Kontinuität der Gewalt in Russland, der Sowjetunion und bis heute. Der zweite Text handelt von der Frage, ob der Krieg nicht eine Abwehrreaktion auf den empfundenen Untergang eines Imperiums ist, des russischen Imperiums, das gewissermaßen versucht, durch eine Aggression nach außen den eigenen Untergang im Inneren abzuwehren. Der dritte Text ist ein Text über Kiew, die Kiewer Revolutionsgeschichte. Und der vierte Text ist das Protokoll und die Analyse einer Diskussion zwischen einem Journalisten und einer Schriftstellerin aus der Ukraine. Und der Versuch, dieses schwierige, spannungsreiche Gespräch auf seine Motive und seine Idiosynkrasien zu befragen.
Ein Text, auf den Sie jetzt angespielt haben, Frank Berberich, stammt von der russischen Philosophieprofessorin Oksana Timofejeva. Und sie hat einen sehr eindrucksvollen Essay geschrieben über Butscha und den Ursprung der Gewalt. Wie deutet sie diese Exzesse von Butscha?
Der Text heißt Butscha im Spiegel. Und tatsächlich versucht sie, Butscha zu beschreiben als die Szene eines Kriegstheaters, eine Szene, in der man die Grausamkeit der russischen Armee identifizieren kann, aber auch die Grausamkeit von Kriegsszenen als solcher. Sie greift in der Interpretation des Geschehens zurück auf verschiedene Theorien des Faschismus. Sie zitiert Walter Benjamin und seine These, dass jeder erfolgreiche Faschismus immer das Dokument einer gescheiterten Revolution ist. Sie interpretiert das mit Georges Bataille in dem Sinne, dass sie sagt, dass in diesen Faschisierungsprozessen die Herrschaftsbeziehungen der Gesellschaften umschlagen in Herrschaftsbeziehungen zwischen Soldaten und ihren Befehlshabern, in militärische Strukturen und in diesen militärischen Strukturen der Soldat als das Subjekt ohne Recht, der militärischen Logik ausgeliefert ist und über eine Identifikation mit dem Aristokraten, dem Herrscher, dem Befehlshaber, dem General in der Tat im militärischen Akt der Vernichtung, die zugleich ein militärischer Akt des Sieges ist, eine Identifikation vornimmt und in diesem Akt der Identifikation Größe empfindet. Größe dadurch, dass das Gemetzel, die Grausamkeit, die Vernichtung zugleich die Inkarnation des Sieges ist, der Überlegenheit, der Souveränität, wenn man so will. Sie interpretiert das ganze Geschehen vor dem Hintergrund einer historischen Situation, die sie interpretiert als ein drohender Niedergang, ein drohender Untergang, eine drohende Involution Russlands. Sie verweist darauf, dass in weiten Teilen Russlands Proteste, Demonstrationen, Aufstände stattgefunden haben und Russland nicht mehr die stabile Macht ist, als die man es vor 10 Jahren vielleicht noch ansehen konnte. Das heißt, sie interpretiert diesen Krieg als Antizipation einer gefährlichen revolutionären Situation und einer Ableitung der Energien nach außen.
Das ist ein sehr eindringlicher Text von Oksana Timofejeva. Genauso faszinierend und bestürzend fand ich auch den Essay von der Schriftstellerin Ksenia Golubowitsch. Auch dort geht es um die russische Literatur und Kultur und den Begriff von Gewalt. Ist bei ihr Gewalt auch etwas Endemisches in dieser russischen Gesellschaft?
Auf jeden Fall. Und Ksenia Golubowitsch geht zurück in die Zeit vor der russischen Revolution. Sie betrachtet als Ausgangspunkt die russische Gesellschaft des späten 19. Jahrhunderts, der aristokratischen Herrschaft. Und Tolstois Analyse dieser Gesellschaft, die Tolstoi bereits erkannt hat als eine Gesellschaft, die durch Gewalt strukturiert ist, aber nicht durch eine zentralisierte Gewalt, nämlich durch eine Gewalt, die sich in der Gesellschaft verteilt, eine privatisierte Gewalt, wohingegen der Erste Weltkrieg und die russische Revolution selbst Promotoren eines Prozesses der Zentralisierung der Gewalt in den Staatsapparaten waren. Die Gesellschaft hat keine Form gefunden, sich zu distanzieren von ihrer Vergangenheit. Das heißt, sie geht von einer Kontinuität des Verdrängens aus. Und auch darin sieht sie eine der Ursachen dieses Krieges.
Noch ein Wort zur Arbeit des Zeitschriftenmachers heute. Wie verhält es sich mit den Herausforderungen, die wir jetzt ganz aktuell bewältigen müssen? Also zum Beispiel die Papierpreise. Lettre ist ja eine sehr großformatige Zeitschrift.
Ja, ich würde sagen, die Zeiten sind sehr, sehr schwierig geworden. Das eine sind die Papierpreise, die Energiepreise, die Transportpreise, die Druckprodukte, zumindest Zeitschriften, fast doppelt so teuer haben werden lassen in der Herstellung wie zuvor. Das ist eine riesige Herausforderung, zumal das einhergeht mit einer Reduktion der Verkäufe, vor allem an den Bahnhofskiosken. Dazu kommt aber etwas sehr Kritisches, dass Zeitschriften anders als Buchverlage auch in der Pandemie keinerlei Unterstützung bekommen haben. Zeitschriften, sagt man von Seiten des Staates, sie seien gar keine Kultur, sondern sie seien Presse. Im gleichen Atemzug publiziert der Staat zunehmend eigene Zeitschriften. Das heißt jetzt Staat, ich spitze das etwas zu, kolonisiert den diskursiven Raum der Kultur und der Außenpolitik mit eigenen Zeitschriften. Das ist eine wichtige Frage, die auch eine politische Dimension hat und wird jetzt hoffentlich diskutiert werden in Zukunft.
Vielen Dank, Frank Berberich. Die aktuelle Nummer von Lettre International heißt Krieg und Frieden und Frank Berberich war bei mir im Studio.
Ganz herzlichen Dank.
15 Euro kostet die Zeitschrift, in der es vieles zu entdecken gibt. Ein Interview über Free Jazz zum Beispiel mit Peter Brötzmann oder Alfred Brendel, der über Goethe und Beethoven schreibt und einen der letzten Texte des Philosophen Jean-Luc Nancy über Atemlosigkeit.